Meine lieben Tempelbesucher, liebe Freunde, liebe Devotees, ich möchte heute gerne über den Begriff Dharma sprechen. Dharma als universales Gesetz, mit dem wir uns verbinden können in unserem Leben, um in dem, was wir tun, erfolgreich zu werden. Erfolgreich in zweierlei Weise. Erfolgreich auf dieser Ebene als Menschen, die Ziele, die wir als Menschen uns setzen, verwirklichen können. Dharma kann uns jedoch auch helfen, unsere spirituellen Ziele zu erreichen, weil Dharma das Herz reinigt und nur im gereinigten Herzen spirituelle Verwirklichung möglich sind. Manchmal kann es vorkommen, dass Menschen, die den spirituellen Weg gehen, in gröbster Weise die einfachsten Dharma-Gesetze brechen und dann sich wundern, warum das Ego noch so stark geblieben ist. Das liegt daran, dass das Herz nicht gereinigt ist. Ich möchte dann am Abschluss meiner Präsentation eine ganz schöne Dia-Serie über das Dharma zeigen. Ich freue mich auch, dass ich viele junge Zuhörer habe, die heute beim Vortrag dabei sind. Ich will auch euch ansprechen und nicht zu, sagen wir mal, abgehoben oder langweilig sprechen, wie es junge Leute manchmal empfinden. Dharma kann man auf unterschiedliche Art und Weisen definieren. Und für die jungen Leute möchte ich sagen, das Richtige tun, das ist Dharma. Ganz einfach. Für die älteren Leute möchte ich sagen, herauszufinden, wo der Platz im Leben ist und dann den persönlichen Lebensauftrag, zu dem Gott uns geschaffen hat, austun. Das ist Dharma. Für die Naturwissenschaftler möchte ich sagen, das, was das Universum im Kern zusammenhält, die Naturgesetze, das ist Dharma. Dharma ist etwas, was auf unterschiedliche Weise definiert werden kann. Und was wahrscheinlich am einfachsten zu verstehen ist, auch mit einer Geschichte aus der Nrsimha Purana. Ich möchte gleich mit einer Dharma-Geschichte alle meine Zuhörer, die Jungen, die Physiker, die Soziologen, wer auch immer sich mit Dharma beschäftigt, abholen und erklären, was Dharma ist und warum es wichtig ist. Es gab einmal einen Brahmanen, der mit seiner Frau einen sehr talentierten Sohn hatte. Dieser Sohn wurde ein Gelehrter, so wie Goranga ein Gelehrter vielleicht einmal wird. Ein Bhakti-Gelehrter. Der wurde ausgebildet in den Dharma-Shastras, dieser Gelehrte, und hieß dann auch, dieser Junge, und hieß dann auch später Dharma Setu, was so viel bedeutet wie die Brücke des Dharmas. Nun, in einem ferne abgelegten Teil des Landes gab es eine Frau, die eine einfache Hausfrau war und als einfache Hausfrau ihrem Brahmanengatten diente. Sie sorgte dafür, dass das Essen richtig da war. Sie sorgte dafür, dass die Palmblätter richtig gebleicht waren und dass es ausgiebig viel Tinte gab und Schrift, so Griffel, mit denen ihr Mann arbeiten konnte. Sie war eine gute Hausfrau. Das war ihr Dharma, ihr Platz im Leben, ihr Auftrag im Leben. Nun, beide wussten voneinander nichts. Dharma Setu wurde immer bekannter als Gelehrter, bis schließlich sein Vater starb und seine alleinstehende Mutter übrig blieb und eben Dharma Setu. Dharma Setu dachte sich, well, ich bin gebildet im Rig Veda, Ich werde Vorträge geben. Über das ganze Land werde ich reisen. Und als großer Rigveda Shastri oder Gelehrter bekannt werden. Und er reiste, wo immer er auftrat, kam bald eine Zuhörerschaft, wie sie bei Murari Vapu eintrifft. Es waren erst 50.000, dann 100.000 Leute. Dharmasetu wurde in Kürze unglaublich berühmt. Er hatte jedoch seine arme alte Mutter verlassen. Die Mutter hörte nichts von ihrem Sohn, außer ein paar Erfolgsnachrichten, bis sie ganz arm und verarmt und traurig dahin lebte und manchmal sogar hungrig war. Dharmasetu jedoch hatte sich von zu Hause gelöst und auch von seiner Mutter, und er wusste nichts von ihrem Elend. Eines Tages nun begab sich etwas sehr Wichtiges. Dharmasetu hatte gerade sein Bad am Fluss beendet, hatte sein Badetuch auf die Steine gelegt zum Trocknen und rezitierte seine vedischen Mantren, als plötzlich zwei Vögel sein Badetuch nahmen und es stahlen. Sie flogen in die Luft mit dem Badetuch. Dharmasetu war richtig wütend. Mein Badetuch, das Badetuch eines erlesenen Gelehrten, wird von zwei Vögeln geraubt. Gebt mir mein Gamsha, sagt man. Gebt mir mein Badetuch zurück, ihr miserablen Vögel. Er hatte das nur ausgesprochen, da ließen die das Badetuch fallen und es flatterte auf die Steine zurück. Dharmasetu dachte, das nenne ich Power. Ich brauche nur was zu wollen, und weil ich so ein dharmischer Mensch bin, müssen die das Badetuch zurückgeben. Mein Dharma hat mir Kraft gegeben. In diesem Augenblick, ich weiß jetzt nicht, wie ich das in gutem Deutsch ausdrücken kann. Ist es möglicherweise etwas, was meine Zuhörer ein bisschen auf die Palme bringt? In diesem Augenblick spritzten beide Vögel gleichzeitig ein Vogelexkrement auf das Gamsha. Volle Kraft. Sie entleerten praktisch ihren ganzen Vogeldarm auf dieses Badetuch. Dharmasetu wurde zum zweiten Mal von unmäßigem Zorn erfasst und er schrie aus: Dafür sollt ihr sterben! Als er diesen Fluch ausgesprochen hatte, entlud sich seine Kraft auf diese armen Vögel, die in der Luft noch fliegend von dem Fluch gepackt wurden und verbrannten und als rieselnde Aschehäufchen herunterfielen. Doch, sagte Dharmasetu, ich bin ja ganz schön powerful, ganz schön machtvoll. Das ist alles dem Dharma zu verdanken. Gut, wusch nochmal das Badetuch. Ist in Indien recht trocken manchmal, und es brauchte nur 15 Minuten, bis es trocken war. Und dann begab er sich auf den Bettelgang, den Gelehrte auch machen. Madhukari nennt sich das. Das habe ich auch schon gemacht. Man geht los, um demütig zu sein, und bittet um etwas zu essen. Nicht als ein einfacher Mönch. Nun, in der Zeit, wo er bettelte, kam er zum Hause der tugendhaften Frau. Er wusste nichts von ihr. Sie machte auf, als er anklopfte, und er sagte, ich bin gekommen, um Madhukari zu bitten, um Almosen zu bitten. Er sagte, die Frau, warte ein bisschen, ich trage gerade meinen Mann auf. Ich verrichte mein Dharma gerade als Hausfrau. Sie bediente also weiter ihren Mann, und als der fertig gegessen hatte, wusch sie ihm die Füße und auch die Füße vorher, die Hände wusch sie ihm, sie half ihm auf, sie begleitete ihn schließlich zu dem Gelehrtenzimmer, wo auch ein kleines Bett für das Mittagsnickerchen stand, und kam dann, nachdem anderthalb Stunden verstrichen waren, zu dem Damasedu, der vor ihrer Tür stand. Damasedu kochte und sagte: anderthalb Stunden lässt du mich hier warten. Dem Augenblick schaute die Hausfrau ihn an. Und das ist jetzt sehr wichtig, dass Sie alle und hier, dass Sie alle und ihr alle hier sehr aufmerksam zuhört. Sie sagte: Damasedu, werde bloß nicht zornig. Damasedu dachte sich: woher weiß die meinen Namen? Damasedu, dein Zorn frisst dich innerlich auf, genauso wie ein Baum aufgefressen wird von einem Feuer, was in der Baumhöhlung schwelt. Damasedu, du hast nichts gelernt, weil du nicht dein Dharma einhältst. Aber ich bin doch ein großer Gelehrter, ich habe so viel Power, dachte Damasedu. Damasedu, ich bin nicht wie die armen Vögel, die du verbrennen kannst, du Tierquäler und Tierschänder. Damasedu hatte sowas noch nie gehört. Nicht nur, dass es ein persönlicher Affront war, die Frau wusste anscheinend alles über ihn, selbst darüber, wie er am Morgen die Vögel verflucht und verbrannt hatte. Damasedu beherrschte also seine Gefühle und sagte: Frau, was gibt dir die Kraft, so zu sprechen? Mein Dharma, sagte die Frau. Ich mache eine einfache Hausfrau sein, die ihrem Ehemann dient, aber das ist mein Dharma, mein Platz. Du aber folgst nicht dein Dharma, du folgst nur deinem Ego. Du solltest nach Hause gehen, deiner armen Mutter dienen, die am Hungertuch nagt. Sie hat dir schließlich das Leben gegeben. Am siebten Tage, wenn du zu Hause ankommst, wird ein anderer Brahmanpriester kommen, der eine Frau im heiratsfähigen Alter hat, eine Tochter im heiratsfähigen Alter. Ich glaube, einige von den jungen Damen sind im heiratsfähigen Alter angekommen. Ja. Er wird dann sagen: nimm meine Tochter zur Frau, und Damasedu, du solltest ja sagen, denn dein Dharma ist es, ein Grihastha zu werden. Dann, wenn du reif bist und ein bisschen geläutert bist, nach 50 Jahren, wenn du 50 Jahre alt bist, nicht nach 50 Jahren, sorry, jemand von uns bekommt einen Schock, wenn du 50 Jahre alt bist, dann kannst du entsagen und ein großer Bhakta, ein großer Devotee von Narasinghadev werden. Damasedu weinte. Er hatte geglaubt, sein Dharma wäre es, ein Gelehrter zu sein. Er hatte geglaubt, die Kraft, die er hatte, käme durch sein Dharma. Aber hier war eine einfache Hausfrau, die eine ganz klare Sicht über sein Leben hatte, sogar seinen Namen wusste, ihn an seine Mutter erinnerte. Die Hausfrau sagte, jetzt gütig geworden: entschuldige, dass ich mit so viel Nachdruck zu dir gesprochen habe, Damasedu, aber du hättest mir nicht anders zugehört, denn du bist stolz geworden. Damasedu, denke über meine Worte nach und tue, was du für richtig hältst. Daraufhin ging Damasedu völlig erschüttert nach Hause. Sein Weltbild war gerade ins Wanken geraten, wie das so im spirituellen Leben oft vorkommt. Und er wollte einfach mal nachchecken, ob das stimmte, was sie sagte. Stimmte es, dass seine Mutter arm und elend war? Und als er zu Hause ankam, sah, dass seine Mutter so abgenommen hatte. Sie war so arm, dass sie sich nicht ausreichend viel Nahrung leisten konnte. Dann blieb er zu Hause. Nach 7 Tagen kam ein Brahmana mit einer Tochter im heiratsfähigen Alter, wie es ihm vorher gesagt worden war, der ihn doch tatsächlich anfragte, ob er unter Umständen seine Tochter heiraten wollte. Und nach langen Gebeten, nach einem Yagya, nachdem er sich bei vielen erkundigt hatte, wurde ihm klar, mein Dharma ist es, den Hausstand einzunehmen, den Stand als Grihastha. Ich glaube auch unsere jungen indischen Devotees oder Gäste kennen Grihastha, Hausvater, also verheiratet, Mann und Frau, leben zusammen. Und er wurde ein sehr bekannter Devotee. Er entsagte dann mit 50 Jahren und nahm Sannyas an und wurde ein sehr reifer Vortragsgebender, der Mitleid im Herzen hatte und Mitgefühl und nicht nur nach Gelehrtenruhm aus war. Und wurde ein ganz großer Devotee von Nrisimha Dev. Was diese Geschichte uns lehrt, und deswegen erzähle ich sie, warum hatte die Hausfrau so viel, also ein Durchblick, sagt man im modernen Deutsch, ich würde im eher älteren Deutsch sagen, so eine durchdringende Weitsicht. Die Antwort war, sie folgte dem Dharma, das, was für sie richtig war, oder das, was das universale Gesetz für sie ausgesehen hatte, was auf ihrer Entwicklungsstufe in ihrem Leben das Richtige war, und hat deswegen diese Kraft bekommen. Und Dharma Setu auf der anderen Seite erfolgte nicht seinen Dharma, sondern seinen Wünschen, nach seinen weltlich motivierten Wünschen, und er musste sich deswegen gefallen lassen, von ihr geregelt, gemaßregelt zu werden. Liebe Devotees, liebe Freunde, liebe Gäste der indischen Gemeinschaft und liebe Skeptiker, gibt's auch in unserer. Es ist so wichtig, sein Dharma zu finden. Das Mahabharata, ein Werk, was auch mehrfach verfilmt wurde, spricht eigentlich nur darüber, dass man sein Dharma findet. Und um das Dharma zu finden, werden ein paar Hinweise gegeben. Ich möchte euch mit einfachen Hinweisen dienen und dann mit etwas komplizierteren Hinweisen dienen. Zunächst einmal, wer tatsächlich finden möchte, was das Richtige für ihn ist. Und damit meine ich jetzt nicht, was gerade einer Laune entspricht. Ne, zum Beispiel für unsere jungen Leute. Ja, euch werden eure deutschen Freunde sagen, das Richtige für euch ist, in eine Diskothek zu gehen und mit ganz jungen Jahren schon mal die Freuden der Sexualität zu kosten. Das ist der Standard unter jungen Leuten. Aber ich meine jetzt mit der Frage, was das Richtige ist, die Frage, was ist das universal Richtige? Was ist vor den Augen Gottes das Richtige? Was ist vor den Augen von Weisen das Richtige? Was ist das, was hält da stand? Ich würde zunächst einmal eine einfache Frage vorschlagen, die uns helfen kann. Das Richtige für uns ist nämlich meistens das, worin wir auch wirklich gut sind. Stelle dir die Frage, worin bin ich wirklich gut? Was, wenn ich das anfange, da habe ich sofort die Zufriedenheit des Herzens. Ich zum Beispiel dachte lange Zeit in meinem Leben, dass ich ein Musiker werden sollte. Auch im Krishna-Bewusstsein als Mönch dachte ich, ich werde ein Violinist und Raga spielen. Das war mir von Ravi Shankar ein bisschen klar, aber ich konnte den Begriff Ragas nicht. Also diese tollen indischen Weisen spielen. Ich merkte dann aber, dass ich nichts außer einem jämmerlichsten Krächzen aus der Violine herausbekam und wirklich auch nicht besonders musikalisch bin. Da merkte ich jedoch, dass wo ich am richtigen Platz bin, ist die Schriften zu studieren, und zwar mit einem bestimmten Blick. Wie kann man das anwenden im Leben? Habe da etwas gefunden, was meinem Dharma entspricht, nicht? Meiner Art, das, was der für mich vorgesehen ist. Also die erste Frage, was gibt mir die innere Zufriedenheit, wenn ich das anfasse, dass ich einfach zufrieden werde im Herzen, und zweitens, dass ich da auch irgendwelche Ergebnisse erziele. Ich meine mit Ergebnissen nicht unbedingt finanzielle Ergebnisse oder dass ich von allen Leuten angesehen werde, aber dass ich etwas tun kann, wo sich mein Leben voran bewegt. Die nächste Möglichkeit, sein Dharma herauszufinden, wird in der Manu Sanghita angegeben. Es heißt, im Kali Yuga, das heißt in dieser Zeit, ist es manchmal sehr, sehr schwierig, zu einem Verständnis zu kommen, was das eigene Dharma ist. Deswegen sollte man den Rat von mindestens 6 Brahmanen einholen, 6 weisen Menschen. Ihr könnt auch, wenn ihr keine weisen Menschen trifft, gute Freunde fragen, die euch kennen. Nicht? 6. Die dann sagen, ja, so sehe ich dich. Ich glaube, das entspricht dir und das liegt dir. Die nächste Hilfe, sein Dharma zu finden, ist auch, also das machen wir in unseren Tempeln. In den deutschen Tempeln machen wir es seit einiger Zeit nicht, weil wir so wenig so unterbemannt sind, aber in größeren Tempeln schlage ich das immer wieder vor, dass man 6 weise Leute zusammenbringt, die über eine Frage sprechen sollen. Ich würde Ihnen, wir haben bestimmt auch indische Geschäftsleute heute hier von Ida Oberstein, Diamantenbarone und so weiter. Ich scherze manchmal ein bisschen. Ich würde Ihnen empfehlen, im Tempel einfach Priester aufzusuchen, sie zu fragen, wie siehst du mich? Nicht? Und Rat einzuholen. Sehr oft kriegt man erstaunliche Ratschläge. Das ist die Manu Sanghita. Was uns auch hilft, unser Dharma zu finden, ist die Astrologie. Nicht? Man muss natürlich einen guten Astrologen finden. Das ist Vorausbedingung. Sei es, wie es will, es ist sehr wichtig, das eigene Dharma zu finden. Denn wenn ein Mensch nicht am richtigen Platz ist, wenn ein Mensch am falschen Platz ist, kann er, was immer er anfängt, mag sogar Ergebnisse bringen, aber es bringt nicht die Zufriedenheit des Herzens, weil das Herz nicht geläutert wird, das Herz wird nicht gereinigt, das Herz wird nicht frei von Karma, Krodha, Lobha, Matsarya, Mada und Moha. Wir alle haben 6 Feinde, die sitzen die ganze Zeit um uns herum. Lust, Gier, Neid, Illusion, Verrücktheit, Krishna. Wir wollen das gar nicht so reden, so erzählen, sonst geht die Atmosphäre so runter. Und diese 6 Verunreinigungen und Feinde helfen uns manchmal oder vereiteln es manchmal, dass wir unser Dharma finden. Ich möchte alle von Ihnen abschließend bitten, gehen Sie Ihrem Dharma nach, früher oder später. Auch unsere jugendlichen jugendlichen indischen Leute, ist ganz wichtig, Kinder, dass ihr euer Dharma findet. Ganz wichtig. Denn nur das wird euch die Zufriedenheit des Herzens geben, weil nur dann euer Herz wirklich frei wird von diesen materiellen Feinden, die uns belagern. Lust, Illusion, Neid. Der hat aber eine bessere Frisur als ich. Oder was man da für Dinge hat als junger Mensch, nicht, die einen neidisch machen. Oder der spricht ja, gibt ja viel bessere Vorlesungen als ich. Oder dieser Neid oder jener Neid. Ne? So, jetzt möchte ich euch sehr gerne allen von Ihnen eine Dia-Serie zeigen, die eine Künstlerin extra für diesen Dharma-Vortrag vorbereitet hat. In dieser Dia-Serie geht es darum, ehrlich zu werden mit sich selber. Nur jemand, der wirklich ehrlich ist, der diese Qualifikation mit sich bringt und nicht mehr in Rollen sein möchte, spielen möchte, er kann sein Dharma überhaupt finden. Viele Menschen ziehen es leider vor, in Selbstbetrug und Lebenslügen zu leben. Und deswegen haben sie einfach nicht die Gnade, ihr Dharma zu finden.